Warum suchen Menschen eigentlich nach Jesus? Also damals und heute. Und ich glaube, ein Punkt, den wir da nicht außer Acht lassen dürfen, ist Heilung. Heilung von Krankheiten, körperlich, geistlich, wie auch immer. Ja, alle Formen von Krankheiten, das, was uns Menschen kaputt macht. Und Menschen merken, bei Jesus gibt es da Hilfe. Und den Punkt, den wollen wir uns heute in unserer Study genauer angucken. Also, los geht's. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von unserer Bible Study. Und heute geht es um das Thema Heilung oder anders gesagt um die Frage, welche Hilfe finden wir eigentlich bei Jesus? Denn wir haben heute ein kleines Textstück, das ist noch so ein Nachklapp vom letzten Mal eigentlich. Also schon eine eigene Szene, das macht Markus ja häufiger, ne? Im Markus-Evangelium kommt so eins ans andere gereiht. Manchmal mit mehr Überleitung, häufig, aber mit weniger Überleitung, so nur so ein kurzer Verbindungssatz. Das sehen wir gleich auch, aber. Ich greife vor. Bevor wir uns mit dem Thema, welche Hilfe finden wir bei Jesus, befassen wollen, habe ich noch zwei kleine Fragen vom letzten Mal oder eigentlich eine Frage und eine andere Sache, die wir uns einmal anschauen wollen. Und wir fangen mal mit dem hier an. Ups, da. Klaus hat gefragt: Hallo Gunnar, Jesus war zu jedem Zeitpunkt 100% Mensch und 100% Gott. Ist das strittig? Liebe Grüße. Nee, strittig ist es nicht. Also, die Theologie oder anders, wir haben beim letzten Mal hatten wir die Frage, ist Jesus einfach nur ein Mensch? Ist natürlich so ein bisschen, ne, spitz formuliert. Man weiß die Antwort, nee, ist natürlich nicht einfach nur ein Mensch, sondern die Theologie, die Bibel, die Kirche, Menschen, die Jesus nachfolgen, sagen wir es so, Menschen, die Jesus nachfolgen, haben von Anfang an nach Ostern festgestellt, das ist nicht einfach nur ein Mensch. Ja? Und haben dann im Alten Testament gelesen und dann durch den Heiligen Geist auch im Neuen Testament mit offenbart, dass er wahrer Mensch, wahrer Gott, also 100% ganz Mensch ist und 100% ganz Gott ist. Der Hebräerbrief sagt, naja, es gibt einen kleinen Punkt, er ist ganz wie wir, er ist ganz Mensch, aber kein Sünder. Ist das strittig? Unter echten Nachfolgern Jesu nicht. Natürlich hast du atheistische Positionen, die sagen, naja, es war einfach nur ein Mensch, den haben sie irgendwie zu einem Gott gemacht. Und du hast sehr liberal-theologische Positionen, die natürlich sagen, naja, irgendwie Paulus hat dann was aus ihm gemacht, was er eigentlich gar nicht sein wollte, was natürlich beides Quatsch ist. Also, 100% Mensch, 100% Gott, Klaus, du hast recht. Das Zweite, was ich habe, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich das erst heute gesehen habe. Man kann da auch gleich nämlich sehen, hier bei Klaus steht ja vor 5 Tagen, jetzt kommt gleich was, das war, glaube ich, vor 10 Tagen. Und zwar, Lolli Lolli hat vor 10 Tagen einfach mal 59,99 € über einen Super hier auf YouTube mir geschenkt. Ja, danke und Gottes Segen, lieber Bruder Gunnar, liebe Grüße Peter. Und ich hatte ganz vergessen, dass ich Supers angemacht habe. Man kann ab einer bestimmten Stufe, wenn man eine bestimmte Menge an Abonnenten hat, auf YouTube Supers aktivieren. Und Supers bedeutet einfach, dass Leute, die die Videos schauen, so wie du jetzt gerade oder im Live-Chat mit dabei sind, dieses Herzchen drücken können. Und dann einfach einen Betrag ihrer Wahl eingeben können. Und ich habe es damals einfach angeschaltet, weil ich dachte, ach guck mal, es geht, ich mach's einfach mal an. Habe dann aber nie was dazu gesagt oder Werbung gemacht oder gesagt, mach doch mal was. Und guck heute rein, weil ich nach Kommentaren geguckt habe für jetzt, so wie den gerade von Klaus. Und sie auf einmal hat mir jemand quasi 60 € gespendet. Also, ganz lieben Dank, mein Lieber. Das Geld fließt in das hier rein. Beziehungsweise gleicht das Minus aus von dem, was man hier sieht. Also, lass uns jetzt aber mal mit dem Text anfangen für heute. Ja, wir machen das wie immer. Ich lese erstmal den ganzen Text, so viel ist es heute nicht, und dann schauen wir rein. Los geht das. Als sie auf der anderen Seite des Sees in Genezareth ankamen, machten sie das Boot fest und stiegen aus. Sofort erkannten die Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus der ganzen Gegend und trugen sie auf Matten zu ihm. Überall, wo sie hinkamen, in Dörfern, in Städten, draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Das ist unser kleines Textstück, wirklich ein kleines Stück heute tatsächlich, ne? Also ein paar Verse. Das Ende des Kapitels Nummer 6 vom letzten Mal. Und da wollen wir heute mal ein bisschen hineinschauen, was wir da so lernen können über den Jesus und über das, was das für unseren Glauben bedeutet, was wir da lesen. Also Stift gespitzt und los geht das. Als sie auf der anderen Seite, wir haben das beim letzten Mal ja schon gesehen, Jesus spielt so ein bisschen Ping-Pong, ja, auf dem See hin und her. Wir hatten letztes Mal dieses schöne Bildchen hier. und können sehen, dass er hier mehrfach hier, ne, Sea of Galilee steht hier, das ist der See Genezareth im Deutschen, dass er da hin und her und hin und her und hin und her fährt. Und er fährt mal wieder auf die andere Seite. Als sie auf der anderen Seite des Sees in Genezareth ankamen, machten sie das Boot fest und stiegen aus. Genezareth, das ist vielleicht noch eine, ich sag mal so, mehr oder weniger spannende Info, aber ich finde es wichtig, dass man Hintergrundinfos gibt. Warum? So eine Bible Study soll ja auch dazu dienen, tiefer in den Text einzusteigen. Das hat einerseits die theologischen Aspekte. Wenn wir zum Beispiel heute über das Thema Heilung sprechen, dann steigen wir vielleicht tiefer ein, als wenn man den Text einfach so lesen würde. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch tiefer einsteigen in die Welt des Neuen Testaments. Ja, wir wollen, deshalb gucken wir immer mal so ein bisschen, wo die Orte liegen, wo Jesus langgefahren ist und checken aber auch mal ab, was da denn so hintersteht. Weil das muss man im Kopf behalten, ja? Wenn wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht mit einem Märchenbuch oder mit einer tollen Story oder mit einer Fabel oder mit was, was uns irgendwas illustrieren soll, sondern in erster Linie beschäftigen wir uns mit einem historischen Dokument. Wir beschäftigen uns mit Orten, die es wirklich gibt, mit Menschen, die es wirklich gab, mit Begebenheiten, die wirklich passiert sind, ja, die hier aufgeschrieben sind, in diesem Fall von Markus. Und dann kommen da natürlich Dinge vor, die tatsächlich existiert haben oder ja zum Teil die Städte, die Orte, Jerusalem, ja, immer noch existieren. Und Genezareth, das bezeichnet, kann zwei Dinge bezeichnen. Das ist manchmal im Alten Testament, im Neuen Testament so, weil die Ortsnamen sich natürlich über die Zeit verändern. Heute hat ein Ort seinen Namen. Ja, wenn man von Berlin spricht, dann weiß man, was gemeint ist. Wenn man von Hamburg spricht, weiß man, dass was gemeint ist, was nicht Berlin ist. Ja, zwei verschiedene Orte, wo man weiß auf der Karte, wo die sind. Wenn wir über Orte im Alten Testament sprechen oder hier im Neuen, dann, die ja zum Teil schon aus dem Alten noch existieren, so lange schon, dann ist das nicht immer so einfach. Und Genezareth kann zum einen, eine Landschaft bezeichnen. Das ist häufiger mal in der Bibel so, dass Landschaften, also sozusagen die ganze Gegend, so heißt wie der Hauptort dort. Galatien ist eine zweite Möglichkeit sozusagen. Der Galaterbrief, da gibt es übrigens auch eine Study zu. Da gibt es einmal die Hypothese, dass eine bestimmte Gemeinde angeschrieben ist, aber zweite Theorie ist, dass die ganze Gegend Galatien angeschrieben ist. Weil beides sozusagen den gleichen Namen trägt. Und hier, Genezareth kann auch, also sozusagen auf der anderen Seite des Sees von Genezareth, so heißt es ja, also auf dieser Seite ankam, da kann es einmal bedeuten, dass es die Landschaft zwischen Kapernaum und Magdala meint. Das ist sozusagen erstmal der größere Raum, in dem wir uns bewegen. Ist hier tatsächlich auf dieser Karte jetzt auch rot, ne? Also hier oben Kapernaum ist der große, dicke Punkt mit dem blauen Kreis rumrum, wo die blaue Linie weggeht. Und Magdala dann quasi der dicke Punkt da unten. Das ist übrigens Maria Magdalena, ne? Das heißt ja Maria aus Magdala, da kommt die her. Und in der Mitte dann in rot Genezareth, der Ort, beziehungsweise die Landschaft, die dann den Ort auch bedeutet. Im Alten Testament war dieser Ort Kinnerath. Also das ist ein Ort, den wir im Alten Testament schon finden, der da aber noch anders hieß. Deshalb ist das so ein bisschen tricky, manchmal genau zu wissen, welcher Ort ist, weil der im Alten Testament zum Beispiel noch anders hieß. Aber auf jeden Fall, da ist Jesus jetzt an Land angelegt. Macht für das, was jetzt kommt, keinen Unterschied. Er hätte auch in einem anderen Ort anlegen können, weil das, was danach kommt, jetzt ja sehr allgemein gehalten ist. Das ist ja sozusagen eine Aufzählung von dem, was dann passiert. Also, was passiert denn dann? Sofort erkannten die Menschen Jesus. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Jesus ist echt nicht mehr unbekannt, ne? Jesus ist nicht mehr unbekannt, weil die Menschen A, auf der Suche nach ihm sind, weil sie davon gehört haben, und B, weil sich natürlich rumspricht, was passiert. Auch ohne Twitter und Instagram spricht sich das rum. Ganz Israel ist so groß wie Hessen, musst du im Kopf behalten. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Riesenland mit unglaublichen Strecken, sondern wenn da was passiert, wo jemand jemanden heilt, wo jemand auf Wasser läuft, wo jemand behauptet, Gott zu sein, das spricht sich schon rum, ja? Ich weiß nicht, wenn sowas in Hessen heute passieren würde. Jesus ist nicht mehr unbekannt. Sofort erkannten die Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus der ganzen Gegend und trugen sie auf Matten zu ihm. Also nicht nur, dass sie ihn erkennen, sondern sie wissen auch, was man dann am besten tut. Ja, sie holen ihre Kranken. Sie erkennen nicht nur, dass es Jesus ist, sondern die wissen, ah, Jesus kommt, das kann Heilung bedeuten. Also holen sie ihre Kranken aus der ganzen Gegend, trugen sie auf Matten zu ihm. Erinnert so ein bisschen an, an die Szene von am Anfang von Markus, wo Jesus im Haus, das Dach wird abgedeckt und die vier Freunde lassen ihren anderen Freund auf einer Matte, auf einer Trage durchs Dach runter zu Jesus, damit er geheilt wird. Und überall, wo er hinkam, also Jesus läuft noch weiter, ne? Er ist nicht nur an diesem einen Ort jetzt. Er ist nicht nur einfach da und alle kommen, sondern er ist dann unterwegs, überall, wo er hinkam. In Dörfern, in Städten, draußen auf den Gehöften. Das beschreibt ist auch so eine Sammelbeschreibung eigentlich für überall. Ja? Was gibt es? Es gibt Dörfer, irgendwie eine Ansammlung von Häusern, die nicht so groß ist. Dann gibt es Städte, eine Nummer größer, ja, mehr Häuser. Und noch so ein paar andere Dinge, die eine Stadt ausmachen. Und Gehöfte, also sozusagen so einzelne Bauernhöfe, wenn du so willst, draußen auf dem Land. Das deckt alles ab, wo Menschen wohnen können zur damaligen Zeit. Es gibt keine anderen Orte, wo dann Menschen wohnen. Du wohnst entweder in einem Dorf oder in der Stadt oder draußen auf so einem Hof. Mehr gibt's nicht. Ich meine, heute gibt es auch nicht mehr andere Optionen. So, aber mehr andere Optionen gibt es nicht. Das heißt, überall bringen sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihnen. Und dann kommen wir gleich zu, also ich will erstmal sagen, was zeigt uns das hier? Jesus ist viel unterwegs. Und das ist immer wieder spannend, weil was hätte er auch machen können? Jesus hätte sich hinsetzen können und sagen, hier ist meine Station, hier bin ich jetzt, hier sind meine 12 Jünger, die machen so ihre Sachen für mich. Und die Leute kommen zu mir, weil ich bin der King jetzt. Ja, ich bin der, um den es geht, die Leute kommen zu mir, dann höre ich an, was sie zu sagen haben und dann mache ich eine Heilung oder spreche ein Wort oder. Das wäre doch einfach, ja, dann wissen die Leute, wo ich bin. Aber offensichtlich geht es gar nicht alleine nur darum, dass die Leute wissen, wo er ist, was dann zu tun ist, sondern Jesus ist unterwegs, weil er was anderes zu tun hat. Haben wir ja schon ein paar Mal gehört, ja. Das große Ziel des Ganzen ist Karfreitag und Ostersonntag. Das große Ziel des Ganzen ist Tod und Auferstehung. Diese Heilung, die Wunder, die passieren, die sind nur Dinge, die auf dem Weg stattfinden. Wir haben letztes Mal gehört, dass es so eine genannte Offenbarungswunder gibt. Das heißt, ein Wunder, das eigentlich etwas anderes noch zeigen soll. Das Wunder ist nicht Selbstzweck, sondern das Wunder zeigt, wer Jesus ist. Und auch hier ist er viel unterwegs. Und er sagt nicht, kommt ins Jesus-Krankenhaus und ich heile euch alle und damit ist mein Job getan. Das ist gar nicht sein Job am Ende des Tages. Sein Job ist am Ende des Tages, die Sünde der Welt zu tragen. Also, viel unterwegs. Die Leute bringen ihre Kranken auf die Marktplätze und bitten Jesus, dass die nur den Saum seines Gewandes berühren. Wahrscheinlich in manchen, das hier ist ja ein neues Leben, die wir hier immer benutzen, um einsteigerfreundlich zu sein. Quaste steht vielleicht bei manch anderen. Damit ist eigentlich das Zizit gemeint. Wer sich ein bisschen auskennt in jüdischer Bekleidung, der weiß, dass man ein Untergewand sozusagen trägt. Also auch heute noch. Orthodoxe Juden tragen das, was sie tragen und haben darunter quasi ein Hemd, ein Gebetshemd. Und das hat an den unteren Kleidungsenden hat das so längere Fäden dran mit bestimmten Arten von Knoten drin, die unten raushängen. Das sind diese Quasten oder auch Zizit genannt. Und die Leute wollen einfach nur Jesus da berühren. Und jetzt kommt ja das Spannende. Jetzt kommt das Spannende, der letzte Satz. Ja? Bisher haben wir eine Story, die kann ganz unterschiedlich ausgehen. Was sind die Optionen? Es könnte sein, Jesus kommt an diesen Ort und die Leute kommen und er heilt hier und da einen, ist dann irgendwann müde und mag nicht mehr. Oder das haben wir schon erlebt. Ne? Jesus zieht sich ja auch zurück und geht an einen anderen Ort, reist weiter, heilt wieder 10 Leute, zieht dann aber nochmal weiter oder. Oder Jesus sagt, Mensch, bleib mir mit den Leuten weg, ich habe was anderes vor, ich muss nach Jerusalem, das Kreuz wartet. So. Nee. Was sagt Markus, was passiert? Markus sagt, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Das ist einfach die Feststellung jetzt. Alle, die ihn berühren, die werden geheilt. Nochmal so ein Pfeil, ne? Wer ihn berührt, der wird geheilt. Erinnert an mehrere Dinge, ne? Erinnert einmal an die blutflüssige Frau. Du erinnerst dich, Jesus ist durch die Menge gegangen, wollte eigentlich die Tochter des Jairus heilen, war auf dem Weg dahin, die ja inzwischen schon gestorben war dann, und er hat sie dann von den Toten auferweckt. Und auf dem Weg dahin begegnet ihm sozusagen die blutflüssige Frau, die sein Gewand anfasst. Und Jesus merkt, heißt es da, Jesus merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht, die Frau ist geheilt. Und unterhalten die sich noch kurz. Und hier scheint das ganz ähnlich zu sein. Weil alle, die ihn berühren, die werden geheilt. Jesus geht gar nicht hin und legt hier eine Hand auf, da eine Hand auf, macht hier was und sagt da was oder so, ne? Sondern die Leute berühren ihn und werden geheilt. Mich hat das an einen Vers erinnert, der nicht aus Markus stammt, aber aus Johannes. Das ist auch so eine Logik, ne? Aber aus Johannes. So. Also auch Bibel. Und zwar aus 6,37. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er sagt das in dem Kontext eigentlich von der Brotvermehrung, die wir hier auch schon hatten vor 2 oder 3 Folgen zurück. Da sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und die Leute hier, die kommen zu ihm. Das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, wie die Bibel auslegt. Ja? Du hast hier eine Szene, die erstmal so für sich kurz und knapp bei Markus erzählt, die ja die eine oder andere Frage am Ende offen lässt. Will Jesus, dass das so passiert? Ist das gut, dass das so passiert? Reicht es einfach nur, zu ihm zu kommen, ihn anzutatschen und wieder nach Hause gehen und dann geheilt zu sein? Ja, da kommen wir gleich noch zu, ob das wirklich reicht. Was passiert hier denn? So, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, gibt es sozusagen so Prinzipien, die man in der Bibel immer wieder findet und die sich dann an solchen Stellen gegenseitig ergänzen. Mit anderen Worten, wir wissen aus Johannes 6,37, dass Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diese Menschen kommen zu ihm und Jesus stößt sie nicht weg. Womit kommen sie zu ihm? Mit ihrem Wunsch nach Heilung. Und Jesus stößt sie mit ihrem Wunsch nach Heilung nicht weg. Er kann heilen. Das weiß er, das wissen die Leute. Ja? Jesus kann heilen und das tut er. Und es gibt so einen Satz, den ich hier jetzt mal dazu schreiben möchte, der nicht zwingend jetzt für alles gilt, aber ich glaube, es ist in diesem Moment, ist es so. Glaube ist wichtiger als Belehrung. Die Menschen kommen zu Jesus. Nehmen wir jetzt einfach mal wirklich an mit Glauben. Was heißt Glaube in der Bibel? In der Bibel? In der Bibel heißt Glaube Vertrauen. Glaube ist nicht wie im Deutschen. Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich glaube, ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Ich glaube, mein Auto ist noch auf. Das ist nicht Glaube, das ist Unsicherheit. Wenn die Bibel vom Glauben spricht, dann meint die Vertrauen. Wenn da steht, jemand glaubt Jesus, dann heißt das, jemand vertraut Jesus. Und wenn Menschen jetzt hier zu ihm kommen, dann haben die das Vertrauen, dass sie geheilt werden. Und Jesus sagt, wenn du mit Glaube, mit Vertrauen zu mir kommst, dann stoße ich dich nicht weg. Und das passiert hier. Ja? Und Jesus hätte natürlich auch jetzt erstmal sagen können, wow, 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 stopp, 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 jetzt erstmal alle eine Reihe aufstellen, jetzt erzähle ich euch erstmal was. Und dann dürft ihr mich anfassen und geheilt werden. Jesus merkt Dinge, die wir nicht merken. Für den einen oder anderen jetzt vielleicht, weil ich weiß ja, ne, es kommen jetzt gleich die Leute, die sagen, no, aber du brauchst ja erst den richtigen Glauben, bevor du was Gutes von Gott bekommst. Und das ist nicht so. Gott ist der, der schenkt. Gott ist ein Schenker. Ja? Gott ist ein Geber. Von Anfang an. So viel von dem, was wir eh schon haben, ob wir glauben oder nicht, was wir eh schon haben, ist Geschenk. Schöpfung. Essen, das schmeckt. Ja, es könnte auch, theoretisch würden Reis und Bohnen oder Haferschleim reichen. Wäre nicht schön, würde funktionieren. Nee, Gott hat die Geschmackspalette deutlich größer angelegt, weil Gott jemand ist, der gerne gibt. So ein bisschen Nieselregen den ganzen Tag würde ungefähr reichen, wenn zwischendrin mal Sonne kommt. Nee, es gibt strahlend schöne Sonnentage mit Strand. Es gibt Schnee zum Schneemann bauen. All das gibt es, weil Gott gibt mehr als das, was wir brauchen. Und darin wird er erkennbar, darin wird er sichtbar. Das soll zu Glauben führen. Und so ist es hier. Wenn die Leute jetzt geheilt werden, dann ist es ja nicht so, dass die nach Hause gehen und sagen, ach Mensch, das war ein netter Tag, morgen machen wir was anderes. Sondern Jesus sieht ja die Herzen der Menschen. Ja? Samuelbücher. Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott schaut in die Herzen. Und Jesus schaut in die Herzen. Wahrer Mensch, wahrer Gott, da haben wir es wieder. Jesus schaut in die Herzen der Menschen. Und wenn er das tut, dann sieht er, was da los ist. Und dann sieht er auch, dass da mehr ist, als nur, oh, ich gehe da mal hin, werde geheilt und gehe wieder nach Hause und dann kommt mein Alltag zurück. Er wird auch sehen, dass bei dem einen oder anderen der Glaube nicht kommt. Oder dass das so ein Feuer ist, was dann wieder abflacht. Kennen wir ja, ja. Was vielleicht so, da ist dann so ein, das brennt auf und dann geht es aber auch wieder zurück. So, ne? Jesus sieht aber auch, wo der Glaube stark ist. Wo der Glaube weiter wächst. Und ich kann mir denken, am Ende des Tages verbucht er das auch unter dem Strich dann. Na gut, dann ist jemand geheilt worden. Vielleicht klingt das jetzt für dich, Moment, da ist jemand geheilt worden. Das ist ganz schön viel. Ja, und wir hören gleich, warum das nicht alles ist. Die Menschen werden geheilt, gehen nach Hause und Glaube ist in diesem Moment wichtiger als Belehrung. Diese Heilung soll Glauben stärken, noch mehr zu Glauben führen. Und ich habe da mal zwei, drei Punkte, drei genauer gesagt, mitgebracht, wo wir jetzt mal reinschauen wollen in diese drei Punkte. Also, starten wir mit der Ausgangssituation. Krankheit sorgt dafür, dass Menschen nach Gott fragen. Damals, heute, ist heute noch genauso, ja? Die Menschen fragen dann nach Gott. Im Zweifel fragen die, warum? Ja, warum passiert mir dieses, warum passiert mir jenes? Und das ist erstmal was Positives, dass Menschen nach Gott fragen. Das wollen wir festhalten zu Beginn dieses Ganzen, ja? Dass Menschen nach Gott fragen, ist was Positives. All das, was ich hier tue, sei es in der Kirche, sei es hier online oder wie auch immer, dient ja im Minimum dazu, dass Menschen anfangen, nach Gott zu fragen. Noch besser ist es, wenn sie dadurch Gott kennenlernen und eine lebendige, persönliche Beziehung zu Jesus als Herr und Retter aufbauen. Noch besser. Aber das Minimum, was ich erreichen möchte, ist, dass Leute anfangen, nach Gott zu fragen. Leute, die bisher irgendwie, wo das kein Thema war, die auf einmal denken, Moment, das kann auch Lebensinhalt sein? Das kann mein Leben verändern? War mir nicht bewusst, ich horch mal hin. Das ist das Minimum, ja? Also Menschen, die nach Gott fragen, ist was Gutes. Erstmal egal, was danach kommt. Wenn sie danach fragen, ist es gut. Und trotzdem müssen wir in dem zweiten Schritt natürlich die Frage stellen, ja, reicht das denn? Reicht das, wenn Menschen einfach nur nach Gott fragen? Und man kann das, und das wird bei dieser Textstelle ja auch gerne mal gemacht, natürlich jetzt so runterbrechen und sagen, ah, die Menschen sind doch nur auf der Suche nach körperlicher Heilung. Ja. Bequemer hinsetzen. Alles, was die wollen, ist gesund werden. Ja, die wollen gesund werden und fertig ist es. Es gibt bei Johannes die schöne Szene, wo Jesus die 5000 Menschen satt macht und danach wollen sie ihn zum König machen. Und was siehst du da? Ah, klar, die wollen einfach nur immer wieder satt werden. Die suchen nicht den Messias, die suchen nicht den Retter, die suchen nicht jemanden, der ihre Sünden trägt, die suchen jemanden, der sie satt macht. So, was passiert hier? Die Leute suchen nicht ihren Retter, die suchen nicht einen Heiland, die suchen nicht jemanden, der ihre Sünden trägt, die suchen jemanden, der sie gesund macht. Und dann gehen die wieder nach Hause und fertig ist das. Also, reicht nur Sehnsucht nach körperlicher Heilung? Schauen wir mal, was Jesus tut. Ja? Was tut Jesus? Die Leute dürfen ihn berühren und werden geheilt. Zumindest ist das, was wir aus dem Text sehen können. Ja? Die Leute bitten ihn, dass sie sein Gewand berühren dürfen, das haben wir ja gelesen, ne? Und sie baten ihn, sie nur den Resaum seines Gewandes berühren zu lassen. Also sie rennen nicht auf ihn zu und touchen ihn an, sondern sie bitten ihn. Und dann heißt es, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Also offensichtlich, was anderes können wir aus dem Text gerade nicht lesen, offensichtlich erlaubt Jesus es. Offensichtlich erlaubt Jesus, dass sie den Saum des Gewandes berühren dürfen. Sonst würden sie nicht geheilt werden. Also, was lernen wir über Jesus? Er ist barmherzig. Ja, seine Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Jesus hilft. Ja? Glaube vor Belehrung. Jesus hilft den Leuten. Bis auf den letzten Hof, ja? Er ist ja, wo ist er unterwegs? Er ist in Städten unterwegs, kann man sagen, ja, macht Sinn. Ich sag mal, wenn ich Jesus wäre und möglichst viel erreichen will, ich wäre in den Städten unterwegs. Sagen ja Leute heute immer noch, die sagen, Kirche in der Stadt oder gar nicht. Und ich darf solche Sätze sagen, weil ich 6 Jahre auf dem Dorf war. Ja? Kirche in der Stadt oder gar nicht. So. Jesus sagt, nee, Moment. Kirche in der Stadt, ja, ist gut. Und dann geht er in die Dörfer und sagt, okay, ja, im Dorf, ja, ist auch gut. Und dann geht er raus auf den letzten Bauernhof. Weil theoretisch ja auch da jemand sein kann. Ja, er geht bis auf den letzten Hof. Und das Schöne, halte ich fest, wenn du auf einem Bauernhof wohnst, da dürfen wir auch heute mit rechnen. Einmal damit, dass die Barmherzigkeit unendlich ist. Und zweitens damit, dass Jesus bis in den letzten Winkel dieser Welt kommt, um dich zu finden. Er verspricht seinen Jüngern, wenn sie unterwegs sind, in Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Ich bin immer bei euch, begleite euch, weil, klar, sagt Jesus, weil ich will, dass diese Botschaft in die Welt hinausgeht. Und das hier vor Ostern in einem kleineren Rahmen, aber er will auch hier schon durch ganz Israel durch. Städte, Dörfer und der letzte Bauernhof. Also, erstens, Krankheit lässt Menschen nach Gott fragen und das ist erstmal was Gutes. Zweitens, sie treffen dann auf einen barmherzigen Jesus. Sie treffen dann auf einen, der sagt, mit offenen Armen dasteht und sagt, komm her zu mir, ich will dich heil machen, ich will dir Leben schenken. Und jetzt kommen wir zum spannenden dritten Teil. Ist das denn schon alles? Ja? Ist Hilfe für Krankheit schon das Ende der Fahnenstange? Ist das das Ende der Geschichte? Ist das das, worum es geht und danach ist alles schön? Die Bibel sagt uns nicht, was aus den Menschen wird. Ja? Die Bibel verrät uns nicht, was aus den Menschen wird, die dann wieder nach Hause gehen. Der Text endet hiermit. Wenn wir nächstes Mal weitermachen, dann ist Kapitel 7 geht dann los. Es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und so weiter und so weiter. Da kommt eine neue Situation, da kommt ein Gespräch, da geht es um einen Streit und so weiter. Hier ist es erstmal so, wir erfahren nicht, was aus diesen Menschen passiert. Die Bibel schweigt dazu. Was wissen wir aber aus unserer Erfahrung? Was wissen wir aus dem, wie wir Jesus erlebt haben und was dann passiert ist? Für einen Moment ist es alleine gut oder in Ordnung. Aber am Ende des Tages ist Christsein, ist Jesus nachfolgen, ist ein Teamsport, sage ich immer gerne. Und ich finde es ein bisschen ironisch, weil ich wenig Sport mache, aber das Bild mag ich. Ja? Es ist ein Teamsport. Jesus hat 12 Jünger, die als Gruppe gemeinsam unterwegs sind. Selbst als er sie losschickt, schickt er sie paarweise los. Nicht alleine, haben wir auch schon gehört. Ja? Immer zu zweit. Warum? Weil die zusammengehören. Ja? Weil wir als Gemeinschaft, als Kirche, als Gemeinde zusammengehören. Vor Ort und insgesamt alle miteinander. Christsein alleine ist so ein bisschen wie das eiskalte Händchen von der Addams Family. Das ist ein bisschen schräg. Das Ganze, was wir hier hören, das ist eigentlich eine Bewegung von außen nach innen. Die Menschen werden an ihrem Äußeren, an ihrem Leib, an ihrem Körper angerührt, berührt, mit Barmherzigkeit überschüttet und geheilt. Das ist eine körperliche Geschichte. Das heißt, du hast die Grundsituation, da ist jemand, der kommt krank dahin und geht gesund wieder nach Hause. Und im Idealfall bleibt es da nicht stehen, sondern das, was an ihm passiert ist oder an ihr, passiert dann in ihm oder in ihr. Ja? Das, was körperlich passiert ist, öffnet die Seele, öffnet das Herz. Der Heilige Geist arbeitet. Und aus der Heilung, die äußerlich passiert, passiert eine Heilung innerlich. Und ich meine es jetzt nicht irgendwie mystisch oder blablabla, bla, bla, sondern ich meine ganz deutlich sozusagen Sündenbekenntnis, Umkehr, Buße, Jesusvertrauen, Nachfolgen. Das ist damit gemeint. Nicht ein, ich nehme mich an und meine Krankheit ist jetzt ja weg und jetzt ist mein Leben befreit. Jede Heilung, die in der Bibel passiert, hat eine Halbwertszeit bis zum letzten Atemzug. Ja? Jesus kann hier 1000 Leute heilen. Irgendwann sterben die. Die Frage ist, was passiert bis dahin? Kommen die an den Punkt, dass die Jesus nachfolgen? Kommen die an den Punkt, dass sie ihm ihr Leben geben und sagen, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter? Und das Gleiche gilt für uns heute. Das Gleiche gilt für uns heute. Ja, wir bitten Jesus immer um so viel. Wir beten um so viele Dinge, um Heilung und. Und wie oft sind das aber Dinge, die sich quasi in dieser jetzigen Zeit abspielen? Wie oft sind das Dinge, die nicht über meinen letzten Atemzug hinaus relevant sind? Wie oft bete ich, ohne über den Horizont zu schauen? Jesus sagt, ich habe mehr für dich. Ich habe nicht nur was Äußerliches, ich habe was Innerliches für dich. Ich möchte dein Herz verändern. Ich möchte, dass du zu mir kommst, Sünde bekennst, Buße tust, umkehrst in die Arme des Vaters. Und dein Leben hier verändert lebst und dann aber vor allem dein Leben mit mir in Ewigkeit lebst. Darum geht's. Und das ist auch hier das, worum es am Ende geht. Ja? Darum geht's. Dass die Menschen nach Hause gehen und umkehren zu Jesus, umkehren zu Gott. Nicht nur gesund sind. Und das ist was Gutes, das ist was Schönes, aber das hält nur bis zum Tod. Ja, Gesundheit ist mit dem Tod vorbei. Ein verändertes Herz, ein Herz, das Jesus gehört, ist mit dem Tod nicht vorbei. Also das so als drei kleine Gedanken zu diesen Heilungsdingen, die wir in der Bibel immer wieder lesen, ja? Die wir da immer wieder lesen. Erstens, es lässt uns nach Gott fragen, wenn Unglück im Leben von Menschen passiert. Zweitens, dann trifft man auf einen barmherzigen, auf einen liebenden, auf einen umarmenden Gott. Und drittens, das ist ein Stück weit einfach nur Mittel zum Zweck. Weil das, worum es geht, ist ein verändertes Herz, nicht ein geheiltes Bein. Darum geht's. Und tatsächlich auch darüber hinaus, wenn die Heilung nicht passiert. Ja, hier haben wir jetzt, ne, alle, die ihn berühren, werden geheilt. Mega. Richtig gut. Alle, die ihn berühren, werden geheilt. Und wir erleben auch immer wieder, dass Menschen nicht geheilt werden. Dass wir für sie beten und sie nicht geheilt werden. Und auch da, und vielleicht ist das in dem Moment vielleicht ein Stück tröstlich, auch die Krankheit hält nur bis zum letzten Atemzug. Auch die Krankheit hält nur bis zum Tod. Jetzt magst du sagen, ey, Alter, Krankheit bis zum Tod, ja, dann ist ja vorbei. Nee, dann ist es nicht vorbei. Ja, wenn dein Herz Jesus gehört, dann geht es dann erst los. Ja, eine Krankheit bis zum Tod ist eine Krankheit, die hier ist. Und danach kommt das, was wir auf der letzten Seite der Bibel lesen. Und dann wird sein, keine Tränen, kein Geschrei, kein Tod mehr. Denn siehe, ich schaffe alles neu. Das ist das, was dann kommt für den, ja, für den, der sein Herz Jesus gegeben hat. Also so ein paar Dinge, die wir hier aus unserem kleinen Text mit einer Heilung oder mit mehreren Heilungen, die Jesus macht, hier am See, am Ufer, bis auf den letzten Bauernhof. Richtig gutes Stück, finde ich. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel man auch aus so einem kleinen Textstück einfach rauslesen kann. Und ich meine damit mit rauslesen, nicht reinspinnen. Ja? Das ist so, das sind die beiden großen Punkte. Wir wollen ja aus der Bibel das rauslesen, das rausnehmen, was drinsteckt. Deshalb graben wir, deshalb buddeln wir, deshalb versuchen wir es rauszufinden. Wir wollen da nicht das reinlesen, was wir gerne hätten. Ja? Wir wollen da nicht reinlesen, das, was wir sozusagen uns wünschen. Das ist im Griechischen, sind das zwei sehr unterschiedliche Worte. Es gibt die Exegese, das ist aus dem Text das rausholen, was drin ist. Das machen wir. Und es gibt die Eisegese, etwas reintun, was man gerne hätte. Und das machen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, das macht der Schlendrian. Wir wollen das sehen, was Gott in sein Wort hineingelegt hat für dich und mich, für unser Leben. Das wollen wir erkennen und damit wollen wir leben. Deshalb machen wir Bible Study. So, wenn du magst, abonniere den Kanal. Das ist gut. Drück die Glocke, das ist dann noch besser, weil dann siehst du, wenn neue Videos kommen und. Und wenn du magst, bist du nächste Woche wieder dabei bei der nächsten Folge, die wir hier haben werden. Ich freue mich schon drauf. Und bevor es soweit ist, würde ich gerne beten. Und zwar heute möchte ich dafür beten, dass du das erlebst, was die Menschen hier erleben. Wenn du Krankheit hast, sollst du das erleben. Und wenn du gesund bist, sollst du das erleben. Aber vor allem sollst du erleben, wie verändernd es ist, sein Herz Jesus zu geben. Also wenn du magst, dann bete jetzt mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir hier sehen können, wie barmherzig, wie gütig du bist. Dass du niemanden wegstößt, der zu dir kommt. Und das gilt für uns. Wir dürfen immer wieder neu zu dir kommen und du wartest mit offenen Armen auf uns. Und das ist großartig. Du bist da. Du hältst uns, du trägst uns und du nimmst uns in die Arme. Gott, und ich möchte heute die vor dich bringen, die krank sind, die leiden, die diese Begegnung mit dir so suchen. Rühr sie an. Lass deinen Heiligen Geist ihr Herz vorbereiten. Lass deinen Heiligen Geist in diesen Menschen wirken, dass sie wissen, sie können zu dir kommen mit dem festen Vertrauen, dass du ein Arzt bist, der Heilung bringen kann. Und Gott, ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich um Heilung für die Menschen, die jetzt gerade zuhören und die etwas haben, was sie nun vor dich bringen. Und Gott, vor allem bitte ich dich aber, dass du tust, was in deinem Willen ist. Nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille. Lass uns in den schweren Momenten des Lebens nicht warum fragen, Gott. Lass uns wozu fragen. Lass uns nicht fragen, warum geschieht mir das, sondern lass uns fragen, wozu geschieht mir das. Was möchtest du mir dadurch zeigen? Was möchtest du mir zeigen durch eine schwere Zeit? Und wie kann diese schwere Zeit auch anderen helfen? Wie kann es zum Segen werden? Gott, ich bitte dich, dass du uns da immer wieder neu die Augen öffnest und uns begleitest. Sei du bei uns, erfülle uns mit deinem Geist und ziehe uns immer wieder neu zu dir hin. Und es segne uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, nächste Woche bin ich wieder da. Und wenn du magst und Fragen zu dem Stück von heute hast, schreib die unter dieses Video. Dann werde ich nämlich gucken, dass ich vor dem nächsten Video möglicherweise, vielleicht auch ein, zwei Videos später, das ist so ein bisschen, weil ich die sehr unterschiedlich getaktet aufnehme. Meistens nehme ich so zwei, drei am Stück auf. Das heißt, es kann ein, zwei Videos dauern, bis die Frage, die du hier drunter schreibst, in dem Video wieder auftaucht. Aber ich will es versuchen. Also schreib gerne deine Frage hier drunter, die du hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, reingehauen.